Morgen, einen schönen Sonntag. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ihr gehört zu meinen Stammpredigtgemeinden. Ja, der Papagei. Wenn der doch bloß gewusst hätte, dass er ein geliebtes Viech Gottes ist, vielleicht hätte er dann weniger geflucht. Das wird dann vielleicht beim nächsten Mal eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. Wie kommt das eigentlich, dass ihr so wahnsinnig viele Kinder habt? Was ist hier los? Das ist toll. Wenn die weg sind, ist die halbe Gemeinde leer. Das ist so der Wunsch jeder Gemeinde, die es gibt. Ihr seid wohl eine sehr reiche Gemeinde. Schön. Bevor ich loslege mit dem Text, mit der Auslegung des Textes, möchte ich euch einen kleinen Filmausschnitt zeigen aus einer Komödie.
Habe ich sie jetzt geweckt?
Sie haben eine wunderschöne Stimme.
Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß auch so gar nicht, was mit mir los ist. Früher hatte ich überhaupt keine Emotionen. Jetzt kommen jetzt alle auf einmal. Mein Gefühlshaushalt ist völlig durcheinander. Vorhin habe ich sogar Lampenfieber gehabt. Und der Streit heute mit unserem Chef ist mir immer noch peinlich. So was wäre mir früher nicht passiert.
Und wie fühlen Sie sich jetzt?
Na, eigentlich ganz okay. Ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn man sie mal rauslässt, gell?
Ja. Und das ist auf diesem Planeten völlig normal. Das liegt an unserer Atmosphäre. Die Luft, die wir atmen, sorgt dafür, dass wir zufrieden mit uns sind. Dass wir uns selbst mögen. Und dadurch trauen wir uns, so zu sein, wie wir wirklich sind. Hier verstellt sich niemand. Wie kann man das sein, was man immer sein wollte?
Barbara Streisand.
Ja, die Streisand, die gehört da nicht mehr hin. Faszinierend, oder? Eine Atmosphäre, eine Luft, in der sich atmen lässt, in der man mit sich selbst zufrieden ist und so sein kann, wie man ist. Wie schön wären doch paradiesische Zustände. Glücksgefühle ohne Ende überwältigten uns und sorgten für einen steinerweichenden Lobgesang, der in seiner Schönheit das gesamte Universum erfüllt und beglückt. Nicht nur der Gesang durchströmte den Kosmos, sondern auch die Liebe. Und unsere Begabungen könnten sich ungestört und ohne Sündenfall entfalten. Alles geschehe mit Leichtigkeit, so als flösse es wie ganz selbstverständlich aus uns heraus. Wir ruhten in uns selbst und das ohne jede Angst und Sorge. Und das Universum leuchtete bonbonfarben, wäre friedlich und still keine Bedrohung, sondern ein Spiegel unserer heilen Seelen. Die Bibel zeichnet schon auf ihren ersten Seiten ein ganz anderes Bild von unserer Wirklichkeit. Es hat den Nachteil, alles andere als paradiesisch zu sein. Es handelt sich geradezu um einen Gegenentwurf zum Paradies. Aber dieser hat den Vorteil, absolut ehrlich und realistisch zu sein. Er ist uns nicht fremd. Wir finden uns, so bedauerlich das auch sein mag, in der Geschichte von Kain und Abel wieder. Sie trägt sich schon kurz nach der Vertreibung aus dem Paradies zu. Die Epoche der Vertreibung, die bis heute andauert, beginnt mit einem hinterhältigen Mord aus Eifersucht. Da ist kein Paradies der gegenseitigen Annahme, der Zufriedenheit, der Nächstenliebe, kein wunderschöner, strahlender Kosmos, sondern Mord und Totschlag. Adam und Eva bekommen zwei Söhne, Kain den Erstgeborenen und Bauern, Abel den Zweitgeborenen und Hirten. Wie es der religiöse Kultus vorsieht, opfern sie beide Gott, und zwar ganz im Sinne der Opferordnung, der eine von den frischen Früchten des Feldes, der andere von den Erstlingen seiner Herde. Ohne Umschweife und Erklärung stellt die Bibel aber fest, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wir können nur mutmaßen, warum Gott so unterschiedlich auf die Opfer der Brüder schaut. Am Ende wird zutreffen, was im zweiten Buch Mose 33, Vers 19 steht: Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und barmherzig, wem ich barmherzig bin. Dennoch seien einige Anmerkungen zur Deutung unseres schwierigen Textes erlaubt. Wie alle guten Texte weist auch dieser sogenannte Leerstellen auf, die wir aufgerufen sind, mit unserer Deutung zu füllen. Eine solche Deutung muss natürlich zum Rest der Bibel, zum Rest des Textes passen und im Falle der Bibel auch zu ihren Hauptaussagen. Ich versuche nun, eine solche Deutung einmal hinzubekommen. Einiges spricht dafür, dass Gott Kains Opfer als problematisch wahrgenommen hat, weil seine Motivationslage bedenklich war. In Kain begegnet uns ein Mensch, der von Zweien der Erste sein wollte, in dem die kaum stillbare Sehnsucht nach einem Gesehenwerden besonders ausgeprägt war. Er wollte vorne stehen und sagen können: Herr, sieh du doch mein großartiges Opfer an. Dem drängenden Wunsch nach Anerkennung benachbart sind Eifersucht und Zorn. Das werden wir gleich sehen und dazu gleich mehr. Gehen wir zurück in den Bibeltext. Unsere Mordgeschichte beginnt schon mit einem Konfliktstoff, den man leicht übersieht. Denn auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt ist, wird man von zwei Altären, von zwei Opferstätten für die Opfergaben von nur zwei Menschen ausgehen müssen. Der Urtext spricht von einer Gleichzeitigkeit der Opfer, die nur möglich ist, wenn es zwei Altäre gibt. Deutet sich schon hier der spätere Konflikt an? Wollte da jemand, dass sein Opfer auf keinen Fall übersehen wird? Wollte da einer der Brüder sein Opfer in besonderer Weise in Szene setzen? War es ihm wichtig, nicht hinter dem anderen zurückzustehen? Wollte er verhindern, dass es ein erstes und ein zweites Opfer und damit eine Bedeutungshierarchie gibt? Kain mag genauso gedacht haben, als er seinen eigenen Altar errichtete. Die Bestätigung für die Annahme, dass mit Kains Motivation etwas nicht stimmt, die gibt Gott selbst. Denn er spricht zu ihm mit den Worten: Warum ergrimmst du dich? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, wenn du fromm bist. Wir können auch übersetzen: Wenn du mir vertraust und nicht der vermeintlichen Großartigkeit deines Opfers, dann kannst du mich ansehen und musst deinen Blick nicht wegwenden und mir ausweichen. Gott hat Kain bis in die kleinste Seelenfalte durchschaut, und zwar noch bevor er handelt. Er sieht seine eifersüchtigen Gedanken, die auf dem Sprung zum Mord sind. Geschehen ist noch gar nichts. Kain hatte noch nicht einmal die Hand gegen seinen Bruder erhoben. Da baut ihm Gott diese Brücke. Er deckt ihm sein Innerstes auf und räumt ihm die Chance zur Umkehr ein. Er zeigt Kain seinen mörderischen Zorn, seine auf der Lauer liegende Eifersucht und fordert ihn auf, sich nicht von der Sünde überwinden zu lassen, sondern gegen sie zu kämpfen. Gott mutet Kain eine Innenansicht seiner Seele zu. So etwas ertragen zu müssen, ist nicht leicht. Wer will schon gern in seine Abgründe schauen? Aber in diesem Fall und in allen vergleichbaren Fällen könnte es heilsam sein und Schlimmes verhindern. Herrsche über deine Sünde, ruft Gott Kain zu. Was für eine Chance! er hiermit seine Menschen einräumt. Kain würde am Ende nicht verzweifelt sagen müssen, ich habe nicht gewusst, was ich da tue. Er wusste genau, was er tun würde, nachdem Gott ihm seine Motivation, seine Eifersucht aufgedeckt hat. Wüsste ich doch auch immer schon im Vorfeld meiner Sünde, dass ich sündige. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das was ändern würde. Hier ist Gott Kain gegenüber das erste Mal gnädig. Herrsche über deine Sünde, noch kannst du zurück, noch bist du in der Lage, deine verletzte Eitelkeit, deine Eifersucht in den Griff zu kriegen, noch hast du die Kraft umzukehren, also tue es auch. So ringt Gott um Kain. Und dann geschieht etwas Erschreckendes, etwas Furchtbares. In unserem Text heißt es unmittelbar nach Gottes mahnendem Aufruf, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Plötzlich wird aus einem Seelendrama ein Drama der sündigen Tat, ein Mord, Neid und Eifersucht, zwei hochgefährliche Gefühlslagen fordern ihren Tribut. Was sich bisher nur im Herzen Kains abspielte, nämlich der Wunsch, der Bruder möge nicht sein, das wird nun zur sündigen Tat. Kain beseitigt kaltblütig seinen Mitbewerber um die Gunst Gottes. Bezeichnenderweise spielt sich dieses Drama atemlos schnell nach Gottes Ermahnung ab. Gott hatte kaum zu Ende geredet, da wandte sich Kain um und erschlug seinen Bruder. Nur nicht innehalten. Nur dem Gewissen keinen Raum geben, nur nicht ins Nachdenken kommen. Hätte Kain auch nur einen Moment gezögert, wäre er ins Gebet gegangen oder hätte er gar das Gespräch mit seinem Bruder gesucht, wäre vermutlich kein Mord geschehen. Die Sünde fordert von uns schnelles Handeln. Sie braucht die gedankenlose Hingabe an unseren Zorn und all die anderen düsteren Emotionen. Dann hat sie Macht über uns. Wenn uns die moderne Psychologie dazu auffordert, alle Emotionen wertfrei zuzulassen, unser Inneres zu umarmen und alles rauszulassen, wie es gerade kommt, dann übersieht sie das Abgründige unserer Seele, unsere Schuldverfallenheit. Ein Mord ist geschehen. Und zwar auf den ersten Seiten der Bibel gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies. Und seine Ursache war die kaum zu stillende Sehnsucht nach Anerkennung. Kains Seelendrama, das sich am Ende in einem Mord entlud, begann damit, dass Gott ihn nicht so anerkannte, wie er sich das nach seinem grandiosen Opfer so vorgestellt hatte. Die Zutaten für das Drama, Neid und Eifersucht, die waren schon lange vor der Opfergabe in Kain angelegt. Nicht Gott mit seiner fehlenden Anerkennung ist verantwortlich für Kains Tat. Alles, was zum Mord notwendig war, Neid, Eitelkeit und Zorn, das gab es schon lange vor der Opferepisode in Kain. Gottes fehlende Anerkennung seines Opfers verursachte nicht den Mord, sondern deckt nur auf, was vorher schon Sache war. Es gehört zur alttestamentlichen Wirklichkeit, dass Gott auf die Sünde reagiert, in der Regel im Alten Testament mit einer Strafe. Gott kann keine Anerkennung aussprechen, wo das Herz des Menschen sündig ist. Die Bibel erzählt uns auf ihren ersten Seiten von einem Menschen, dessen Inneres nach Anerkennung strebte, koste sie, was es wolle. Da wollte einer gesehen werden. Und nicht nur das, er wollte mehr Anerkennung als die anderen. Er wollte der Erste sein, er wollte vorne stehen. Er wollte, dass seine Großartigkeit wahrgenommen wird. Da war ein Loch in ihm, ein Anerkennungsloch, das gefüllt werden musste und wehe, das geschah nicht. Dann wird die daraus entstehende Not zur Ursache, entweder für einen gedanklichen oder einen praktischen Mord. Dann wachsen Neid und Eifersucht, bittere Emotionen, die immer die Folge fehlender Anerkennung sind. Auch das Neue Testament kennt die Sehnsucht nach Anerkennung. Da kommt die Mutter der Söhne des Zebedäus zu Jesus und bitte ihn, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Wenn es um die eigene Anerkennung geht, dann spielt die andere gar keine Rolle mehr. Egal welch verdienstvolle Jünger da noch die Anwartschaft auf einen Sitzplatz neben Jesu hätten, Jakobus und Johannes, um diese beiden geht es hier, die sollen vorne stehen. Die sollen besonders gesehen werden. Die mag Jesus aus der Menge hervorheben und mit größter Anerkennung ehren. Und das tut auch der Mutter gut. Springen wir mit einem letzten Beispiel noch einmal in das 5. Jahrhundert. Wem die Nibelungensage ein wenig geläufig ist, der kennt vielleicht die berühmte Szene vor dem Wormser Dom, die mich schon immer sehr fasziniert hat. Es ist Sonntag und Gottesdienstzeit. Die zwei Königinnen Kriemhild, die Frau von Siegfried, und Brünhild, Gunthers Frau, treffen sich vor dem Dom. Da entsteht ein erbitterter Streit über die Frage, wer von ihnen den Dom zuerst betreten darf. Die als Erste, stolz und erhaben durch seine Tore schreitet, die wird gesehen. Die ist die Größte unter den Königinnen und genießt höchste Anerkennung. In dem Streit, der dann folgt, entlädt sich alte Eifersucht, furchtbarer Neid auf die jeweils andere und am Ende stehen wieder Mord und Totschlag und unser geliebter Held Siegfried stirbt. Die Sehnsucht nach Anerkennung ist offenbar das stärkste aller Motive zu handeln. Nicht umsonst ist die erste Geschichte nach dem Verlust des Paradieses eine Geschichte der verzweifelten Suche nach Anerkennung. Sie gehört zum Menschsein. Ein Mensch zu sein bedeutet, Anerkennung zu suchen, sie notwendig zu bekommen oder aber zu verzweifeln. Wir sollten deshalb barmherzig miteinander umgehen, wenn wir bei anderen oder uns selbst wahrnehmen, dass unser oder das Motiv der anderen wesentlich die Sehnsucht nach Anerkennung ist. Mehr oder weniger bestimmt es uns alle. Ich habe hochbetagte Christen erlebt, die am Ende ihres Lebens darunter litten, dass die Anerkennung durch andere nachgelassen haben. Sie standen nicht mehr im Beruf, hatten keine Sekretärin mehr und plötzlich fehlte es an Anerkennung. Sie fehlte ihnen wie das tägliche Brot. Sie fehlte ihnen wie uns allen. Der Psychotherapeut Alfred Adler war der Auffassung, dass jeder Mensch mit einem Anerkennungsdefizit auf die Welt kommt und dass er von seinem ersten Atemzug an ein Leben lang bestrebt ist, dieses Defizit zu beheben. Wenn ein Mensch ein gutes Maß an Anerkennung in seinem Elternhaus, in der Gemeinde, in Schule, im Beruf erfährt, dann können krankhafte Entwicklungen vermieden werden. Die Sehnsucht nach einem Gesehenwerden wird allerdings lebenslänglich bleiben. Wie sie gestillt werden kann, dazu gleich mehr. Vorher möchte ich von einem Menschen erzählen, dessen Wunsch nach Anerkennung niemals befriedet wurde, der auch keinen Weg zu Gott gefunden hat. Es handelt sich um einen der bedeutendsten und meinen Lieblingsschriftsteller des 20. Jahrhunderts, um Franz Kafka. Von seinem Vater zeitlebens verachtet, seine Mutter zu schwach, um die Lieblosigkeit des übermächtigen Vaters zu kompensieren, wuchs er in Defizitverhältnissen auf. Da gab es zu Hause weder Lob noch Anerkennung, sondern nur den stets laut vorgetragenen Anspruch des Vaters, doch besser ein ganz anderer zu sein, als man war. Der Franz als promovierter Jurist, der sollte in der Wirtschaft Karriere machen, stattdessen aber liebte er die Literatur und schrieb Texte, die offenbar niemand verstand. Der Vater lehnte seinen Sohn zutiefst ab, der sein Erleben, also Kafka, dann in großartiger Literatur zeitlos gültig in kräftige Bilder fasste. Eine Erzählung macht besonders eindrücklich deutlich, was mit der Seele eines Menschen geschieht, dem es an Anerkennung fehlt. Ich meine, die Verwandlung, sie beginnt mit dem Satz: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen aufwachte, fand er sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt. Wach werden und sich fühlen wie ein Mistkäfer. Im Laufe der Geschichte, die sich dann entspinnt, wird deutlich, dass dieser Gregor Samsa nirgendwo Anerkennung erfahren hatte. Weder in seinem Beruf noch in seiner Familie hatte er bekommen, wonach er sich sehnte, Anerkennung. Ein Ja zu seiner Person, und so fühlte er sich eines Tages als Ungeziefer, als ein für seine Umwelt untragbares Wesen, einem Mistkäfer gleich, den man zertreten kann, wenn man mal so gerade will. Ein Ungeziefer als Bild für eine verletzte, niemals anerkannte Seele. Ich habe mich immer gefragt, ob es für dieses kafkasche Ungeziefer nicht auch die Chance einer Rückverwandlung geben könnte. Was müsste geschehen, damit aus dem Ungeziefer wieder ein liebenswerter Mensch würde? Ließe sich eine Fortsetzungsgeschichte mit dem Titel »Die Rückverwandlung« schreiben? Von Kafka vermutlich nicht, aber ich denke dennoch ja. Die Bibel enthält nichts anderes als genau diese Geschichte. Sie macht von der ersten bis zur letzten Seite von Gottes gutem Urteil über die Schöpfung bis hin zu Jesus Christus deutlich, dass kein Mensch sich als Ungeziefer fühlen muss, dass jedes Menschenkind einen unverlierbaren Wert hat und zeitlebens von Gott gesehen wird. Ein in besonderer Weise Gesehener, ein Mensch, der nicht nur klein von Statur war, sondern sich auch minderwertig gefühlt hat, das war der Zöllner Zachäus. Von seinen Landsleuten wegen seines Berufs verachtet, von seinen Kollegen wegen seines Reichtums beneidet, sehnte er sich nach Annahme und Anerkennung. Als Jesus, von dem die Kunde ging, dass er die Menschen liebe, seine Stadt besuchte, wollte Zachäus ihn unbedingt sehen. Er wollte ihm begegnen. Allerdings war der Blick auf Jesus verstellt, er war schließlich klein. So ließ ihn seine Sehnsucht auf einen Baum klettern, eine durchaus unwürdige Aktion für einen Zolleinnehmer, damit er diesen Jesus doch endlich sähe. Doch dann geschieht etwas Überraschendes. Dieser Jesus erblickt nämlich ihn, den Verachteten. Er geht auf ihn zu und spricht den erlösenden Satz: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Dann heißt es so schön, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. In unserer Geschichte sieht Jesus den und nimmt den an, dem es entschieden an Anerkennung fehlt. Der kleine, verachtete Zolleinnehmer ist plötzlich wer? Ein Herausgehobener, einer, der sich in der Masse der Jesusbewunderer nicht untergeht, sondern plötzlich ganz vorne steht. Einer, der sogar mit dem Sohne Gottes Gemeinschaft haben und mit ihm essen darf. Die Zachäus-Geschichte ist die neutestamentliche Fortführung der Geschichte um Kain und Abel. Damals, als Gott sah, was in Kain los war, ging er auf ihn zu und forderte ihn auf, den Kampf mit der Sünde aufzunehmen. Im Neuen Testament sieht Jesus Zachäus mit der gleichen Sehnsucht nach Anerkennung und kehrt bei ihm ein. In Jesus geht Gott einen entscheidenden Schritt weiter auf den Menschen zu, denn ab sofort ist da einer, der neben uns steht, der mit uns Gemeinschaft hat, der selbst angefochten war und weiß, was das bedeutet, und der barmherzig, und das ist das Wichtigste, der barmherzig auf unser Scheitern sieht. Jesu Anerkennung ändert nichts mit unserem Schuldigwerden. Sie wird gerade dann akut und trägt uns. Mit so viel Zuwendung und göttlicher Nähe, da wird das Anerkennungsloch des Zachäus gefüllt und es beginnt eine Rückverwandlungsgeschichte, eine, wie man sie Kafkas Gregor Samsa und anderen doch von Herzen gönnt. Zachäus, der Anerkannte, wird nun zu einem Menschen, dessen Seele ein gutes Stück geheilt wird. Er taucht ein wenig in die Atmosphäre unseres kleinen Filmausschnitts ein. Es wird nicht alles paradiesisch perfekt, aber Seine Sehnsucht wird durch die Jesusbegegnung gestillt. Wir wissen nicht, wie groß das Anerkennungsloch des Zachäus war. Fast immer sind diese Löcher zu groß, um in diesem Leben vollständig mit der Liebe Gottes ausgefüllt zu werden. Solange wir leben, haben wir es mit diesem Anerkennungsloch zu tun. Aber niemals wird es dazu führen, dass wir uns fühlen wie Gregor Samsa, ungeliebt, als seien wir Ungeziefer. Das Gegenteil widerfährt dem, der wie Zachäus von Jesus gesehen und eingeladen wird. In Gottes Augen haben wir einen unschätzbaren Wert, der durch nichts in der Welt zerstört werden kann. Da mag ein Loch ein Leben lang und manchmal bleiben und manchmal auch schmerzen. Wer aber wie Zachäus einiges unternimmt, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, der erlebt eine Umdeutung seines Defizits. Plötzlich ist die Not nicht mehr ein Grund zu verzweifeln, sondern Anlass, sich mit ihm an Jesus zu wenden. Was früher zu einem Gefühl der Minderwertigkeit führte, wird nun zu einer Brücke zu Gott. Das ist mit der Rückverwandlung im geistlichen Sinne gemeint. Das Loch bleibt, aber es schmerzt nicht mehr, sondern wird in immer neue Anlässe für Gottes Begegnungen verwandelt. Eine nicht unwichtige Folge einer solchen Rückverwandlung ist, dass sich die Perspektive eines so verwandelten Menschen weitet. In unserer Eingangsszene öffnete sich der Blick der beiden in die größte denkbare Weite, in den Kosmos. Es reicht allerdings, wenn sich unser Blick von uns selbst wegwendet und den Nächsten wahrnimmt. So war es bei Zachäus. Er war vom Gesehenwerden durch Jesus so beeindruckt, so sehr von der ihm zugesprochenen Anerkennung berührt, dass er fast unmittelbar nach der Jesusbegegnung ausruft: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Keine Rede mehr von einem Anerkennungsloch. Zachäus kann von ihm wegsehen und plötzlich erscheint sein Nächster in seinem Blickfeld. Er selbst wird zu jemandem, der andere sieht. Ihre Not, die Not des anderen, wahrnimmt und ihm, ihr in praktischer Nächstenliebe begegnet. Wer gesehen wird, der sieht auch andere. So lautet die neutestamentliche Formel. Wer gesehen wird, sieht auch andere. Wir können auch formulieren, wem die Last einer sehnsüchtigen Suche nach Anerkennung genommen wird, der wird zu jemandem, der des anderen Nöte tragen kann. Das neutestamentliche Einer trage des anderen Last hat seinen Sinn und Grund darin, dass wir Gesehene, Anerkannte, Geliebte Gottes sind. Solche Menschen, und ich sage einfach mal, nur solche Menschen, sehen ihre der Anerkennung bedürftigen Nächsten und geben ihnen, was sie brauchen. Alle bedeutenden Philosophen und Psychologen, die sich mit dem Thema der Anerkennung befassen, Hegel, Kant, Adler und Honneth, die betonen stets das Gleiche. Anerkennung bekommen und Anerkennung geben gehören zusammen. Sie alle wissen um die Bedeutung des Gewährens von Anerkennung und legen Wert darauf, dass der Einzelne nicht wie gebannt auf sein eigenes Anerkennungsloch starrt, sondern die Bedürfnisse des Nächsten wahrnimmt und erfüllt. Aber keiner der Großen hat eine Idee davon, wie das funktionieren soll, wenn doch die eigene Sehnsucht nach einem Gesehenwerden so überaus groß ist. Die Bibel antwortet auf diese Sehnsucht mit Jesus Christus, dessen Liebe zu uns so groß ist, dass von deren Überschwang auch noch die Mitmenschen lieben können. Werfen wir noch einen letzten Blick auf unseren Bibeltext. Gott reagiert auf Kains hinterhältigen Mord damit, dass er ihn und seine Arbeit im Acker verflucht. Aber dann ist er ein zweites Mal gnädig, denn er hört dem Mörder zu und geht am Ende sogar auf ihn ein. Kain reagiert auf Gottes Strafe mit den Worten: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Er hat nämlich Angst, dass man ihn verfolgt und tötet. Da geschieht etwas gänzlich Unerwartetes. Gott begegnet einem verurteilten Mörder barmherzig. Nein, so antwortet Gott dem verängstigten Kain, nein. Wer dich totschlägt, das soll 7-mal gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge. Das Kainszeichen ist einerseits ein Kennzeichen des Mörders und andererseits ein Schutzzeichen. Auch der Mörder bleibt unter dem Schutz Gottes, der das letzte Wort, ein Wort der Gnade, über ihn hat. Im Neuen Testament hat sich das Kainszeichen zum Kreuzzeichen gewandelt. So wie Kain unter seinem eigenen Zeichen stand, stehen wir unter dem Kreuzzeichen. Auch das Kreuz ist ein Zeichen unserer Schuld, aber vor allem ist es ein Zeichen für Gottes vergebende und annehmende Liebe. Das Kreuz sagt uns, dass wir anerkannt und über alles geliebte Menschen sind. Es ist ein verlassenes Kreuz, weil der, der an ihm starb, auferstanden ist. Als Auferstandener sieht er uns, und zwar immer und überall mit dem Blick der annehmenden Liebe. Amen.